Schön, euch zu sehen. Mit einigen von euch konnte ich schon quatschen, mit anderen noch nicht. Deswegen stelle ich mich noch mal kurz vor. Also mein Name ist Timon Kupsch. Ich bin 25 Jahre alt, glücklich verheiratet mit meiner Frau Angelina und studiere Theologie, so wie der Robin auch. Versuche meinen Master zu machen am Martin-Buzer-Seminar. Und seit Anfang des Jahres ungefähr kommen wir zu euch in die Gemeinde. Und mit allen, mit denen wir noch nicht geredet haben, freuen wir uns natürlich, euch noch besser kennenzulernen. Ja, wir haben einen Predigttext aus dem vierten Buch Mose, den wir uns gleich gemeinsam anschauen werden. Und ich sage schon mal vorweg, es ist eine skurrile Geschichte, aber ich denke, wir können viel daraus lernen. Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Den Spruch kennen wir alle, zumindest jetzt. Und vielleicht benutzt ihn manch einer von euch auch von Zeit zu Zeit mal. Aber ist euch mal aufgefallen, was für eine blöde Aussage das eigentlich ist? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Sollte es nicht eigentlich genau umgekehrt sein? Und doch erfasst dieser Spruch irgendwie unsere Lebensrealität ziemlich gut, finde ich. Vertrauen ist so ein schönes Wort, aber allzu oft erleben wir es, dass Vertrauen gebrochen wird, dass Vertrauen enttäuscht wird, dass wir verletzt werden von Menschen, denen wir vertrauen. Und das können wir, denke ich, in unserem ganzen Umfeld erleben, angefangen vielleicht hier in München, der Karrierestadt, im Job, im Beruf. Gerade hier in München, da werden auf dem Arbeitsplatz gerne mal die Ellenbogen ausgefahren. Da wird am Stuhl des anderen gesägt. Da herrscht vielleicht eher Misstrauen als Vertrauen untereinander. Aber am meisten erleben wir Vertrauensbrüche, gerade da, wo es auch am meisten wehtut und wo es eigentlich am wenigsten vorkommen sollte. In der Familie, in der Partnerschaft, unter Freunden. Dort, wo eigentlich, wenn überhaupt, zumindest dort Vertrauen sein sollte. Und doch, ja, weil Vertrauensbrüche vorkommen, weil sie so schmerzhaft sind, gehen wir irgendwie nach diesem Motto durchs Leben, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist meistens doch besser. Wir wollen unser Leben selbst in der Hand haben. Wir wollen uns nicht auf andere verlassen müssen und uns schon gar nicht von irgendjemandem etwas vorschreiben lassen. Zumindest wissen wir doch auch viel besser als alle anderen, was gut für uns ist, was schlecht für uns ist. Wir können das viel besser entscheiden. Manche von euch haben wahrscheinlich Kinder in der Pubertät oder hatten welche und die wissen ganz genau, wie das ist, wenn man sich nichts vorschreiben lassen will. Aber ich glaube, uns Erwachsenen geht das noch ganz genauso. Wir wollen uns von niemandem etwas vorschreiben lassen, wie wir zu leben haben. Und hinter dieser Haltung steckt eigentlich nichts anderes als Misstrauen. Misstrauen den Eltern oder irgendjemandem gegenüber, dass diese Person es wirklich gut mit mir meint. Und dieses Denken, das prägt, glaube ich, auch ganz stark unser Glaubensleben. Vielleicht kennt ihr das. Es gibt Bereiche in unserem Leben, da fällt es uns einfach sehr schwer, auf Gott zu vertrauen. Ob in guten Zeiten oder in schlechten Zeiten, ist eigentlich egal. Es gibt diese Bereiche, diese Situation, diese Zeiten, wo wir nicht wirklich auf Gott vertrauen. Manchmal wollen wir das auch gar nicht. Manchmal sagen wir, ich glaube an Gott, aber im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, wollen wir die Zügel unseres Lebens doch lieber selbst in der Hand haben. Vielleicht kennt ihr das, ich kenne das sehr gut. Und ja, so leben auch wir Christen häufig nach diesem Motto, Vertrauen auf Gott ist gut, Kontrolle ist besser. Dem Volk Israel ging es oft genauso und auch in der heutigen Geschichte. Israel hatte richtig viele krasse Dinge mit Gott erlebt. Ja, also der Auszug aus Ägypten, wenn ihr die Geschichte kennt, ganz bekannt, einfach unfassbar viele Wunder, die da geschehen sind. Gott hat seine Macht wirklich gezeigt. Und danach, wir haben es schon gehört, die Teilung des Meeres. Israel konnte trockenen Fußes durch das Meer ziehen. Und dann vielleicht das krasseste Ereignis, der Bundesschluss am Berg Sinai. Gott sucht sich sein Volk aus und sagt, ich will euer Gott sein und ich will unter euch wohnen, bei euch sein und ihr sollt mein Volk sein. Und doch hat das Volk Israel Gott immer wieder misstraut und so sagt Gott, sie müssen 40 Jahre lang durch die Wüste ziehen, 40 Jahre lang, bevor sie das verheißene Land Kanaan endlich betreten dürfen. Und diese 40 Jahre sind jetzt fast vorbei. Also Israel ist gerade aus der Wüste rausgezogen. Sie lagen auf einem Berg und sie sehen schon so am Horizont das Land Kanaan. Seit 40 Jahren hoffen sie oder warten sie auf diesen Moment und sie sehen schon die Flüsse, die grünen Flächen, endlich ein fruchtbares Land. Der einzige Haken an der ganzen Sache ist, sie trennt ein Volk, ein fremdes Volk, was dort wohnt, die Edomiter, und die sagen, auf gar keinen Fall zieht ihr durch unser Land. Sie kommen mit einer großen Armee an ihre Grenze, um die Grenze zu schützen. Und genau an dieser Stelle steigen wir jetzt in den Text ein. Ihr könnt gerne mit mir mitlesen. Viertes Buch Mose, Kapitel 21, die Verse 4 bis 9. Da brachen sie auf von dem Berg Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg. Und es redete wider Gott, also gegen Gott und gegen Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Und da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn doch, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für sein Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mach dir eine eherne oder eine kupferne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen wird und sie ansieht, der soll leben. Und da machte Mose eine kupferne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand von einer Schlange gebissen wurde und er auf die kupferne Schlange sah, so blieb er am Leben. Ja, ich habe es euch schon gesagt, es ist eine ziemlich skurrile Geschichte. Und um zu verstehen, was genau hier los ist, möchte ich mit euch mal so abschnittsweise durch diesen Text gehen. Wir schauen uns drei Abschnitte an. Und der erste sind die Verse 4 und 5. Das Misstrauen des Volkes. Da brachen sie auf von dem Berg Hor in Richtung des Schilfmeeres, um das Land der Edomiter zu umgehen. Also der Plan war es eigentlich von Israel, jetzt durch dieses Gebiet zu gehen und dann endlich das gelobte Land. Ja. Das ist der kürzeste Weg. Der andere Weg führt durch andere Gebiete von feindlichen Völkern, wo sie schon gekämpft haben. Und da haben sie gemerkt, nee, da geht's nicht weiter. Und die Edomiter haben da natürlich keine Lust drauf. Ist verständlich, ja, wer will hunderttausende Menschen, die man gar nicht einordnen kann, einfach so durch sein Land ziehen lassen? Die sind bewaffnet und ja, die Edomiter lassen sie nicht durch. Und das bedeutet für Israel jetzt einen riesigen Umweg. Einen riesen Umweg und dieser Umweg führt sie in den Süden zurück. Und zwar in die Wüste. Die Wüste, die sie jetzt nach 40 Jahren hinter sich gelassen hatten. Sie hatten diese Hoffnung auf das Land und jetzt wieder zurück. durch die Wüste. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg und es redete gegen Gott und gegen Mose: Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir in der Wüste sterben? Denn es gibt kein Brot, kein Wasser und uns ekelt diese magere Speise an. Also wieder in die Wüste zurück. Und auf diesem Weg durch die Wüste fängt jetzt das Volk an, sich gegen Gott aufzulehnen. Und sie klagen Gott und auch Mose, seinen Knecht, an und sprechen: Gott, warum hast du uns eigentlich überhaupt aus Ägypten rausgeführt? Ja, 40 Jahre lang Wüste und jetzt schon wieder durch die Wüste? Sollen wir jetzt hier sterben? Du hast uns ein gutes, fruchtbares Land versprochen, eine große Zukunft. Wir sollen ein großes Volk werden und jetzt, weil wir dir vertraut haben, Gott, müssen wir jetzt sterben. Wir sind in dieser ausweglosen Situation, es gibt kein Essen, es gibt kein Trinken. Wir müssen alle elendig verrecken. Hätten wir doch besser nie auf dich gehört, Gott. Wären wir doch nie aus Ägypten rausgezogen. Es würde uns besser gehen. Vielleicht ist dem einen oder anderen von euch hier ein gewisser Widerspruch in diesen Worten von den Israeliten aufgefallen. Die Israeliten klagen Gott an und sagen: Wir haben kein Essen, wir haben kein Trinken, nur dieses widerwärtige, diese magere Speise, heißt es im Text. Und jetzt die Frage: Was ist das eigentlich? Was ist diese magere Speise, die nicht genug ist, um zu überleben? Und da braucht man ein bisschen Hintergrundwissen von den vorigen Kapiteln. Was hier gemeint ist, ist das Manna, das Brot vom Himmel, das Gott seit über 40 Jahren jeden Tag seinem Volk schenkt. Das Brot vom Himmel, das Wunder, mit dem er sein Volk versorgt. Ja, wir lesen auch noch, dass die Israeliten, die haben nicht mal Blasen an den Füßen bekommen, die Kleidung ist nicht kaputt gegangen nach 40 Jahren Wüstenwanderung. Ich habe in diesen Lederschuhen jetzt schon, ja, das tut jetzt schon weh, die sind ein bisschen unbequem. 40 Jahre lang. Aber für die Israeliten ist das nicht genug. Es reicht nicht, um uns durchzubringen. Wir müssen alle sterben, rufen sie. Gott gibt uns nicht genug. Und was wir hier sehen, ist, das Volk vertraut Gott und Mose nicht mehr. Sie vertrauen weder Mose, dass er sie durch diese Wüste führt, und auch Gott nicht, dass er sein Versprechen erfüllt und ihnen dieses versprochene Land wirklich schenkt. Und dann geschieht etwas. Das ist der zweite Abschnitt. Gott greift ein. Die Verse 6 und 7. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Gott greift ein, und zwar auf eine ziemlich extreme Art und Weise. Er schickt Schlangen. Das Wort feurig bedeutet übrigens giftig. Ja, man hat Gift damals als wie Feuer beschrieben, weil es brannte, es entzündete sich, man konnte daran sterben. Es sind also keine feuerspuckenden Schlangen, aber es sind Giftschlangen, aber ist auch egal. Die Frage, die eigentlich doch so uns anspringt, ist: Warum tut Gott sowas? Wie kann das sein, dass Gott sein Volk so straft? Viele Menschen sterben durch Gottes Handeln. Ist Gott so böse? Wir Christen, wir glauben an einen heiligen und vollkommen gerechten und vollkommen liebevollen Gott. Aber wie passen diese Eigenschaften zusammen? Wie kann es sein, dass Gott sowas tut? Schlangen schickt und viele müssen sterben. Vielleicht fragst du dich das auch und sagst: Okay, irgendwie passt das nicht zusammen. Das passt nicht in mein Bild von Gott. Und ich muss zugeben, Ja, wir überlesen solche Texte sehr gerne. Und der Grund ist, es fällt uns einfach schwer, die einzuordnen. Wie sollen wir das verstehen, dass Gott so handelt? Aber ich bin überzeugt, dass wir die Liebe Gottes niemals tiefer verstehen können, wenn wir nicht auch versuchen zu verstehen, warum Gott so handelt. Es ist der gleiche Gott. Der gleiche Gott, von dem es heißt, Gott ist die Liebe. Der gleiche Gott, der sich für uns hingegeben hat. Und was wir hier von Gott sehen, ist, Gott zeigt in dieser Geschichte ziemlich deutlich und extrem auf, wie schlimm Sünde wirklich ist und was für Konsequenzen Auflehnung gegen Gott für unser Leben hat, auch für unser Leben heute. Wir als Sünder, also du und ich, wir verdienen den Tod. Warum? Weil wir ohne Gott leben wollen, genau wie die Israeliten. Weil wir sagen oder denken, dass wir es besser wissen, was gut für uns ist als Gott. Weil wir unseren Schöpfer und Bewahrer unseres Lebens ablehnen und selbst unser Leben in die Hand nehmen wollen. Wir wissen doch besser als Gott, was gut für uns ist. Und diese Sünde, diese Auflehnung gegen Gott, dieses Misstrauen gegen Gott führt letztlich in den Tod. Und es hat noch ganz tiefgreifende, Auswirkungen. Es zerstört Beziehungen. In diesem Fall die Beziehung zwischen dem Volk Gottes und seinem Gott. Und die Beziehung zwischen dem Volk und seinem Anführer Mose, der sich so eingesetzt hat. Der hat seine Familie zurückgelassen, um das Volk zu führen. Und Gott straft sein Volk, das aufs Härteste gegen ihn sündigt, das ihn beleidigt und sagt, es wäre uns besser gegangen, wenn wir dir nie vertraut hätten. Und es ist tatsächlich, es ist tatsächlich interessant, wie Gott straft. Denn Gottes Gericht besteht ganz häufig daraus, dass er den Menschen genau das gibt, was sie wollen. In diesem Fall schickt Gott Schlangen. Und ich denke, dass die Schlangenplage nicht zufällig auch an die Plagen in Ägypten erinnert. Wenn wir nochmal schauen, was die Israeliten in Vers 5 sagen, dort heißt es, warum hast du uns aus Ägypten geführt? Wären wir doch in Ägypten geblieben. Es würde uns viel besser gehen, Gott, ohne dich. Und Gott sagt hier im Grunde, wenn ihr wirklich denkt, ihr wüsstet besser als ich, was gut für euch ist, dann okay, ich zeige es euch. Ich zeige euch, wie es euch ergangen wäre ohne mein Handeln in Ägypten. Und er schickt eine schreckliche Schlangenplage. Und diese Strafe ist wirklich schockierend. Und ich glaube, es ist sogar gut, dass wir beim Lesen darüber stolpern, über so einen Text. Denn wir müssen uns klar machen, das Gleiche müsste auch uns eigentlich treffen. Vielleicht keine Schlangen unbedingt, aber weil wir genauso wie die Israeliten unser Vertrauen auf andere Dinge setzen als Gott, heißt es in der Bibel, dass die gerechte Strafe für uns genau das ist, was wir wollen, nämlich ohne Gott zu sein in alle Ewigkeit. Das ist, was im Grunde die Hölle, das Wort kennen wir, die Hölle. Was das ist, die Abwesenheit Gottes, die Abwesenheit aller Güte und Liebe und Schönheit und Frieden, keine Freude, kein Spaß, nichts Schönes, kein Gott in alle Ewigkeit. Aber die Geschichte, ihr Lieben, hört hier noch nicht auf. Es geht noch weiter. Und wir lesen weiter, dass Gottes Gericht, so hart es auch ist, und wir haben jetzt viel Zeit verwendet, um darüber nachzudenken, so schlimm das Gericht auch ist, bringt Gottes Handeln hier Gutes hervor. Er führt sein Volk nämlich zur Umkehr. Vers 7. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn doch, dass er die Schlangen von uns nehme. Gott greift ein und er straft diese Auflehnung, dieses Misstrauen ihm gegenüber und gegen seinen Knecht. Aber er führt sein Volk auch wieder zur Umkehr. Und damit kommen wir zum dritten Abschnitt in diesem Text, die Verse 8 und 9. Vertrauen auf Gott wird nicht enttäuscht. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mach dir eine kupferne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen wird und sie ansieht, der soll leben. Und Mose machte eine kupferne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand gebissen wurde und er sah die kupferne Schlange an, so blieb er am Leben. So, es wird noch skurriler. Also, was soll das denn bitte jetzt? Warum um alles in der Welt soll Mose ein Schlangenbildnis machen? Ein Schlangenbild? Ist es nicht irgendwie so ein Götzenbild? Ja, die sollen das angucken und dann werden die geheilt. Ich weiß nicht, ob du dir vielleicht die Frage stellst. Ja, das ist irgendwie sehr komisch. Ich habe mir die Frage auf jeden Fall gestellt. Und tatsächlich lesen wir in der Bibel, im zweiten Buch Könige, dass dieses Schlangenbild, was Mose hier macht, später einmal angebetet wurde. Dass ihm geopfert wurde, dass man ihm irgendwelche heilenden Kräfte zugesprochen hat. Und ein König namens Hiskia ließ es dann zerstören, weil die Israeliten es angebetet haben. Aber diese Verehrung begann erst viele, viele Zeit später. Ich denke, hier geht es nicht darum, dass dieses Schlangenbild irgendwelche magischen Kräfte hat. Nein, es geht um Vertrauen. Es geht um Vertrauen. Und ihr Lieben, ich finde es wirklich genial, wie Gott hier handelt. Ich finde es genial. Also die Situation ist, Mose bittet stellvertretend für das Volk Gott, dass er diese Schlangen wegnehmen soll. Und was tut Gott? Nimmt er die Schlangen überhaupt weg? Erhört er das Gebet überhaupt? Er nimmt die Schlangen nicht weg. Denn Gott weiß, es geht hier gar nicht so sehr um die Schlangen. Die Schlangen sind nicht das eigentliche Problem, sondern das Problem, das dahinter steckt, ist, das Volk vertraut ihm nicht. Sie glauben, dass Gott es nicht gut mit ihnen meint. Und Gott, der die Schuld seines Volkes nicht ungestraft lassen kann, weil er ein gerechter Gott ist, schenkt hier zum einen die Lösung des Schlangenproblems. Die Schlangen sind kein Problem mehr, weil man geheilt werden kann. Und er verbindet das mit einer ganz praktischen, mit einer Lösung, Angebot an das Volk, dass sie ihm wieder vertrauen können. Denn es heißt, wer gebissen wird, der sollte auf dieses Schlangenbild schauen, im Vertrauen darauf, dass Gott ihn heilen wird. Sie können also ganz praktisch lernen, wie es ist, Gott ihr Leben anzuvertrauen. Und Gott, so heißt es, er belohnt dieses Vertrauen, er belohnt diesen Glauben, indem er jeden heilt, der auf dieses Bild schaut, dieses Bildnis. Und Gott heilt damit nicht nur die Schlangenbisse, sondern er heilt noch das viel tiefere Problem, nämlich dieses Misstrauen ihm gegenüber. Im Neuen Testament lesen wir oder finden wir eine ziemlich krasse Parallele zu dieser Geschichte. Im Johannesevangelium, die meisten von uns kennen wahrscheinlich Johannes 3, Vers 16. Und in den Versen 14 und 15 des dritten Kapitels spricht Jesus über genau dieses Schlangenbild. Und nicht nur das, er vergleicht sich sogar damit. Er sagt, so wie damals Mose diese kupferne Schlange erhöht hat, Klammer auf, und jeder, der voller Vertrauen auf diese Schlange geschaut hat, geheilt wurde, Klammer zu, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, die auf ihn schauen, das ewige Leben haben. Das ist eine tolle Botschaft. So wie jeder, der voller Gottvertrauen auf dieses Schlangenbild geschaut hat, geheilt wurde von dem Gift und auch von dem Misstrauen gegenüber Gott, so wird jeder, der sein Vertrauen auf Jesus am Kreuz legt, der ihm sein Leben anvertraut, geheilt werden. Geheilt werden von diesem Misstrauen, von diesem, ja, man könnte fast sagen, von diesem Schlangengift, das seit dem Sündenfall in uns Menschen ist. Das Misstrauen gegenüber Gott, das uns eingeflüstert, oder Adam und Eva eingeflüstert wurde. Dieses Misstrauen, dass Gott es nicht gut mit uns meint. Das uns tötet, dass unsere Beziehung zu Gott tötet, dass unsere Beziehung untereinander tötet. Und Jesus sagt, wer auf mich schaut, wer mir sein Leben anvertraut, der wird davon geheilt. Jeder, der möchte. Und der darf in alle Ewigkeit leben. An dem Ort, an dem Gott sein wird. Dort, wo Frieden sein wird, wo Freude sein wird, wo Schönheit, wo Liebe sein wird, wo keine Krankheit sein wird, sondern Gesundheit, wo Gott lebt. Am Anfang habe ich die Frage gestellt, oder die eher, es war keine Frage, sondern die, ich habe gesagt, oft leben wir so nach dem Motto, wir glauben an Gott, sagen wir, wir vertrauen Gott, aber in der Realität fällt es uns dann doch schwer, die Kontrolle irgendwie an Gott abzugeben. Ich denke, das kennen wir alle irgendwie. Aber was soll eigentlich dieses Misstrauen gegenüber Gott? Hat Gott dich jemals enttäuscht? Wovor hast du Angst? Welche Sorgen plagen dich, dass Gott irgendwie nicht gut sein sollte? Warum sollte Gott nicht wissen, der dich geschaffen hat, der genau weiß, wie du bist, wie du tickst? Warum sollte er nicht wissen, was du brauchst? Und Gott lädt uns ein, heute Morgen, aber auch ja, an jedem Tag, unsere Sorgen, unser Misstrauen gegenüber ihm, unsere Ängste und unsere Schuld abzuladen. Am Kreuz, dort, wo Jesus erhöht wurde. Und er lädt uns ein, ihm die Zügel wieder zu geben, ihm die Zügel unseres Lebens anzuvertrauen. In die Hände von Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Er lebt und er weiß, was echtes Leben ist, und er möchte dir echtes ewiges Leben schenken. Gott lädt uns ein, auf ihn zu vertrauen, und Vertrauen auf Gott wird niemals enttäuscht. Klar, wir lernen hier in der Geschichte, dass Gottes Pläne und Gottes Handeln manchmal vollkommen skurril sind. Völlig anders, als wir uns das vorstellen, ja? Ich meine, Mose soll ein Schlangenbildnis machen. Mose und auch die Israeliten haben sich das ganz anders vorgestellt, wie Gott handeln sollte. Und doch ist Gottes Plan so viel besser als der von Mose oder von den Israeliten. Und er ist auch so viel besser als unser Plan von unserem Leben. Und so können wir lernen aus dieser Geschichte, Vertrauen ist gut, nichts ist besser. Vertrauen auf Gott ist gut, nichts ist besser. Und ich möchte das auch heute Morgen nochmal ganz bewusst zusprechen. Egal in welcher Lebenssituation du gerade bist, Gott spricht in dein Leben und er möchte dich einladen, dass du ihm vertraust. Dein ganzes Leben ihm anvertraust. Und vielleicht ist es heute Morgen für dich dran, genau wie die Israeliten zu sagen, Gott, es tut mir leid. Ich habe ohne dich gelebt. Ich wollte dich ausklammern aus meinem ganzen Leben, aus manchen Bereichen, Finanzen, Partnerwahl und so. Ja, das kennen wir. Das sind so vielleicht die üblichen Verdächtigen. Vielleicht ist es dran, zu sagen, Gott, es tut mir leid. Und wir haben auch gehört, Gott hat schon alle Vorkehrungen getroffen, um dir diese Schuld zu vergeben. Jesus ist am Kreuz gestorben. Er ist auferstanden und er möchte dir echtes, ewiges Leben geben, wenn du ihm sein Leben anvertraust. Vielleicht bist du aber auch in einer anderen schwierigen Situation. Es gibt solche Situationen im Leben. Gesundheitlich, beruflich, emotional, auf irgendeine Art und Weise hast du Sorgen und Ängste. Sorgen darüber, was die Zukunft bringen mag, ja? Oder vielleicht, ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber vielleicht kannst du dich auch ganz gut in die Situation der Israeliten reinversetzen, die so auf dem Berg stehen und sie sehen das Land Kanaan und sie wissen, ah, wenn ich das erreiche, dann geht's mir gut. Die Beförderung noch. Oder den perfekten Partner finden, dann geht's mir gut. Und Gott, dessen Pläne oft anders sind, er führt Israel zurück durch die Wüste. Und er lädt dich ein, mit allen Ängsten und Sorgen zu ihm zu kommen. Und du darfst wissen, Vertrauen auf Gottes Gut, nichts ist besser. Amen.